Deutschlandfunk Nova. 100.
Diese Sendung ist eine Wiederholung vom 1. August 2014.
Jeden Menschen steckt ein bisschen Kriminalität. Das Adrenalin hat jeder Mensch in sich. Ne? Der eine bescheißt die Steuern, der andere bescheißt das Arbeitsamt. Der andere geht schwarz arbeiten, der andere macht den Schmuggel und den Schmuggel.
Wenn dieser Mann aus Offenbach recht hat, dann brauchen wir uns heute Abend nicht darüber zu streiten, wer hier gut und böse ist oder wer rechtskräftig verurteilt gehört. Nein, dann reden wir lieber direkt über das Adrenalin und darüber, dass viele Leute Dinge tun, die nicht richtig sind, aber dennoch dabei aufpassen, dass sie danach noch in den Spiegel schauen können. Klauen, erpressen, Steuer hinterziehen, überfallen, das macht man natürlich alles nicht. Aber die Leute, um die es heute in unseren Geschichten geht, die das alles gemacht haben, die haben trotzdem ein Gefühl dafür, was sich gehört und was nicht. Die sind alle irgendwie sympathisch und die haben auch ein Gewissen und die sind maximal ein bisschen böse.
Es geht also nicht um die Mafia und ihre Gesetze in dieser Sendung. Wir erzählen Geschichten von Menschen, die Grenzen noch einhalten. Also die keinen umbringen, die keine rohe Gewalt einsetzen. Zumindest nicht gegen andere Menschen, die in der Regel nur eins wollen. Das schnelle und das große Geld, um rauszukommen endlich aus welcher Misere auch immer.
Mein Redakteur Wolfgang Schiller, ihr da draußen und ich, Stefan Beuting, wir gehen jetzt auf Gaunertour. 100 Minuten Verbrechen, aber mit Anstand.
Hals- und Beinbruch.
Deutschlandfunk Nova 100.
Unsere Autorin Martina Schulte war vor einigen Jahren rein beruflich ziemlich oft im Bereich Kleinanzeigen unterwegs. Dabei ist sie auf ein ganz besonderes Angebot gestoßen. Auf eine Beratung für Kriminelle. Der Text: Wir beraten Sie und Ihre Familie nach einem Richterspruch und bevor es für Sie in die Arena geht. Und weiter: Lassen Sie sich von einem Ex-Verbrecher beraten. 100% Diskretion ist gegeben. Und so weiter. Martina hat daraufhin mit dem Mann telefoniert, ist nach Offenbach gefahren und hat sich beraten lassen.
An einem schönen Sommertag sitze ich mit dem ehrlichen Verbrecher in einem Café in der Offenbacher Fußgängerzone. Adrette weiße Bistrotischchen vor Nachkriegszweckbauten. Kodi, Quickschuh, Taubenkacke auf Pflastersteinen. Sieht aus wie eine friedliche 80er-Jahre-Serengeti, durch die Rudel von Kopftüchern und Teenies mit H&M-Tüten ziehen. Ganz anders wirkt die Szenerie scheinbar auf den Typen, der mir am Tisch gegenüber sitzt. Der lässt seinen Blick über den Platz schweifen und sagt:
Die Quelle des Verbrechens.
Offenbach, ja.
Laut Statistik ist Offenbach, dann Berlin, Frankfurt an erster oder zweiter Stelle. Was wollen Sie trinken? Cappuccino? Latte?
Ich beäuge den Mann, der sich mir am Telefon als der ehrliche Verbrecher vorgestellt hat und der ein bisschen so aussieht wie mein Onkel Herbert. Agil, braun gebrannt, schütteres Haar, aufgeknöpftes Hemd mit Legionen von Silberkettchen um Hals und Arme und ein sorgfältig gestutzter Oberlippenbart. Noch bevor mein Cappuccino da ist, hat er mir überzeugend auseinandergesetzt, dass der schäbig kleinbürgerliche Einkaufszonenschein trügt.
In der Zeit, wo ich hier war, dreimal die Post hier überfallen. Hier um die Ecke Bekannte, ihren Onkel erschossen worden von Landgericht.
Auf dem Parkplatz gegenüber, erzählt er, habe eine blutjunge Kripo-Beamtin vor seinen Augen einen Jugoslawen gestellt. Saubere Arbeit, sagt er mit der Gewissheit eines Mannes, der weiß, was auf der dunklen Seite von Offenbach so geht. Einer, der, wenn ich seine Anzeige richtig verstanden habe, sein umfangreiches Verbrecherwissen im Netz zu Geld macht. Sein Job?
Nur die Leute zu beraten oder zu informieren über das, was sie vor sich haben.
Sein Motto?
Alles legal, nichts Illegales.
Ein hypothetisches Fallbeispiel. Wenn zum Beispiel in Hamburg jemand verhaftet wird und wenn...
Wenn ich dann nach Hamburg fahren muss und den berate, weil er da in den Knast muss und tue ich ein paar hundert Euro, berechne dann.
Was der ehrliche Verbrecher mir da mit großer Begeisterung und viel Liebe zum Detail auseinanderzusetzen beginnt, ist so ziemlich das verrückteste Geschäftsmodell, das ich seit langem gehört habe. Während er erzählt, wie man am besten in die guten Knäste mit dem Schwimmbad reinkommt und wie man die schlechten vermeidet, überlege ich, wie gut sein Geschäft wohl läuft, wie viele Klienten er hat und was sie wohl so verbrochen haben. Aber darüber will er nicht sprechen. Nicht sofort jedenfalls. Stattdessen schlägt er mir einen Ausflug in seine Vergangenheit vor. Er will mir erzählen, wie er selbst zum Verbrecher wurde. Prima, sage ich und staune nicht schlecht, als er auf dem Parkplatz ein ziemlich dickes Auto ansteuert.
Was ist das eigentlich für ein Auto?
Das ist ein 500er CLK. Mhm. Von Schlittermaschinen, 307 PS. Ich sage mal, ist ein schöner Büchseöffner.
Keine Ahnung, ob es schlau war, aber ich bin ohne Zögern eingestiegen. Fest steht, ich hatte immer schon eine gewisse Schwäche für ehrliche Verbrecher. Menschen, die außerhalb der Norm leben und die die Regeln, die sich die kapitalistische Gesellschaft gegeben hat, zu ihren Gunsten verbiegen. Immer unter der Bedingung, dass dabei kein Schwächerer zu Schaden kommt. Ich habe ein Herz für Typen wie den Kaufhauserpresser Dagobert, den Juwelendieb Dix Handley in Asphalt Jungle oder für meine verstorbene Nachbarin Frau B., deren liebstes Hobby es war, ihre Haftpflichtversicherung zu bescheißen. Ein nicht besonders erwachsener, abenteuergeiler Teil von mir denkt eben manchmal genauso wie der abgezockte Anwalt Alonzo Emmerich in Asphalt Jungle, der sagt, Crime is only a left-handed side of human endeavor. Ein Spruch, den der Mann, der neben mir lässig seinen Mercedes 500 CLK durch den Verkehr lenkt, wahrscheinlich sofort unterschreiben würde.
Hatten Sie denn früher auch schon mal mit Kriminalität zu tun?
Ja, gut, ich kann sagen, ich bin Baujahr 1953. Mhm. Und die Zeiten waren früher so bei uns in den 60er Jahren. Und ich bin damit groß geworden, praktisch mit Kriminalität.
Das heißt?
Das heißt, ich kann sagen, ich bin ein Krimineller. In der Zeit früher, 70er Jahren, 80er Jahren dann weniger. Ich bin auch 20 Jahre Taxi gefahren, habe Familie gemacht. Aber in jedem Menschen steckt ein bisschen Kriminalität. Das Adrenalin hat jeder Mensch in sich. Ne? Der eine bescheißt die Steuern, der andere bescheißt das Arbeitsamt. Der andere geht schwarz arbeiten, der andere macht den Schmuggel und den Schmuggel.
Was haben Sie gemacht? Ne?
Ich hab, im Leben habe ich bis auf Mord und Kinderschänder und Frauenschänder habe ich alles gemacht.
Meiner Mutter möchte ich an dieser Stelle versichern, dass es kein bodenloser Leichtsinn war, allein mit einem Nicht-Mörder, Nicht-Kinder- und Nicht-Frauenschänder in einem Mercedes 500 Büchsenöffner zu sitzen. Einfach weil mein Instinkt mir sagte, dass mir der ehrliche Verbrecher wahrscheinlich kein gezücktes Messer an den Hals halten wird. Die erste Station unserer Reise ist ein freundlich aussehendes Mehrfamilienhaus im Süden von Offenbach. Hier wurde der ehrliche Verbrecher 1953 als Ralf A. geboren. Er hat 5 Brüder. Sein Vater hat ein Taxi- und Fuhrunternehmen aufgezogen, das er aus dem Wohnzimmerbüro rausleitet.
Und hier war dann das Geschäft in dem Haus?
Das war ein altes Wohnhaus, ist heute noch ein altes Wohnhaus. Und wir haben im Hinterhaus immer groß geworden.
Aber geboren sind Sie quasi hier?
Ja.
Die A. sind eine angesehene Familie in der Taunusstraße. Eine Familie, die zu Wohlstand gekommen ist und die auf gute Formen und Anstand achtet.
Wir sind schon streng erzogen worden auch. Sonntags ist man da mit einem weißes Hemd rumgelaufen und ganz vornehm und so. Weil wir waren ja Unternehmersöhne, Unternehmerfamilie.
Und wenn Ralfs strenger Vater nicht zur falschen Zeit mit einer Tüte Brathändel für seine 5 Söhne die falsche Seite der Berliner Straße überquert hätte.
Gleich hier vorne, das ist die Berliner Straße. Und er ist genau in der Mitte, wo das Arbeitsamt steht in Offenbach. Da ist er verunglückt, tödlich. Und das Tollste war, er ist überfahren worden von einem Polizeifahrschullehrer von der Polizeischule in Mülheim. Der ist gekommen mit 2 oder 3 Promille von Frankfurt, von der Feier.
Und wenn seine Mutter es daraufhin nicht mit den Nerven gekriegt hätte, wenn ihr nicht allmählich der Griff auf die Fahrer, das Taxigeschäft und ihre 5 Söhne entglitten wäre, und wenn nicht auf einmal der Bibeil in der Taunusstraße aufgetaucht wäre, dann hätte Ralf A. wahrscheinlich das Geschäft des Vaters übernommen, die schöne Nachbarstochter geheiratet, die seinen 5 Söhnen sonntags 5 weiße Hemden angezogen hätte. Und er wäre ein ehrlicher Mann geworden und nicht ein ehrlicher Verbrecher. So aber wurde Ralf A. Mitglied in Bibeils Zigeunerbande.
Hier vorne hat dann mein anderen Freund gewohnt, Gilbert hat er geheißen, Bibei. So ein Halbzigeuner, Schlüsselkind, und der hat uns dann auch auf die schiefe Bahn gebracht. Mhm. Da ging es dann los mit nachts nicht heimgegangen, geht dann los mit Gatteeinbrüche, Kaugummiautomat, Zigarettenautomat, ging es dann höher auf Zigarettenautomate, dann Kioskeinbrüche, in der Umgebung, dann haben wir das Gebiet erweitert.
Es ging weiter mit kleinen Läden, Radiogeschäften, später dann auch Juweliere. Ralf ist in erster Linie wegen des Nervenkitzels dabei.
Das war bei mir mehr, ich brauche den Adrenalin, so brauche ich auch heute noch so, das ist wie ein Orgasmus. Hm. Nee, bei einem Ganov oder so, das Adrenalin ist das dann das Erhabene über das Geschäft, wo man reinkommt. Wenn du dann die Tür aufhast und du stehst dann in einem Zigarettengeschäft, die ganze Zigarette stehen dir zur Verfügung. Oder dann ein Schmucklader, wenn die Tür aufgeht und der ganze Schmuck steht dir zur Verfügung, wo du ausräumen kannst.
Während ich ihm zuhöre, stelle ich fest, wie anders das doch bei mir mit dem Adrenalin ist. Ich habe zwar bei miesen Kontoständen im Kopf auch schon mal die ein oder andere Bank überfallen und sehr viel Spaß bei der Vorstellung gehabt. Aber anders als Ralf A. oder meine Nachbarin Frau B. habe ich einfach nicht die Nerven fürs praktische Verbrechertum. Mein einziger Versuch, ein T-Shirt zu klauen, endete erbärmlich, weil ich die flatterigen, nervösen Nervenenden meiner Oma geerbt habe. Vielleicht wäre sonst meine Faszination für das Verbrechen im Allgemeinen und das Gentleman-Verbrechen im Besonderen nicht nur ein theoretisches geblieben. Ein paar Blocks von Ralfs Elternhaus entfernt steht ein klappriger alter Laster vor einer Metzgerei, in den wir, sagt Ralf, mal kurz umsteigen müssen, weil er noch was transportieren muss.
Und müssen Sie da jetzt noch was abholen?
Kurz, Nummer zwei.
Ja, okay.
Rätselhaft, denke ich, frage aber nicht weiter. Unterwegs in unserem neuen, nicht ganz so mondänen Gefährt erzählt mir der ehrliche Verbrecher über sein aufregendes Leben in den 70ern und 80ern und das schnelle, einfache Geld, das seiner Bande Partys, coole Autos und mondänste Gangster-Outfits finanzierte.
Als wir dann in dem Alter mit 21 nur noch mit Bossanzügen rumgerannt sind, war damals die Mode. Jeden Tag beim Friseur gerannt, lange Haare, da war Welle reingemacht und Gott weiß was. Praktisch wir haben das Geld, wo wir nachts verdient haben, dann durch die Kriminalität auch tagsüber wieder ausgegeben. Wo der normale Arbeiter gefragt hat, ja, was machen dann die Jungs? Ne? Sind die nicht Arbeiter oder so? Ne?
Auch die Mädels sind von Ralf und Bibeis Bande entzückt.
Die Mädels, sie gucken nach dem Typ oder so. Und vom Typ her gesehen habe ich nie Probleme gehabt mit Mädels. Ne? Wir waren so sympathisch und so. Und wo wir unser Geld damit verdient haben, das haben die auch nicht gewusst. Ne? Weißt du, was ich gedacht habe, wenn wir da Anzüge an, praktisch, war ja so damals in Mode, Dieter Bohlen und so, der hat auch so, ne, 80er Jahren, war ja so, Saturday Night Fever und so.
Ralf ist nicht der große kriminelle Mastermind, so viel ist klar. Eher ein feierfrohes Party-Animal, ein Adrenalin-Junkie, der jeden Scheiß mitmacht, den seine Kumpel anzetteln. Und der, obwohl ihm das Verbrechertum riesigen Spaß macht, immer wieder von Gewissensbissen geplagt wird. Vor allem, als er in den 90ern seine spätere Frau kennenlernt und oft denkt, dass sich so ein häusliches, ruhiges Leben als ehrlicher Bürger irgendwie richtiger anfühlt.
Vom Prinzip her, wie gesagt, wir sind Unternehmersöhne gewesen und irgendwo war doch die Hemmschwelle da bei mir, wo es Gute rauskommt. Wo es Gute rauskommt, wo ich dann lieber gesagt habe, ich gehe lieber mit der Frau knallen oder so, ich bleibe heute Nacht daheim und knall die Frau und lass sie anderen mal gehen. Ne? Hat dann abgesagt. Ne? Siehe da, es hat mir auch, die sind erwischt worden, sind weggeflogen mit 5 Jahren Gefängnis, die Bande. Und nur weil ich nicht mitgegangen bin, weil ich lieber gepoppt habe, damals, weil in erster Linie kam erst die Frau bei mir und dann kam das Geld verdienen oder einbrechen oder so. Ne? Die sind damals erwischt worden, die haben einen Schmucklade gemacht in Westerwald, wo ich nicht mitgefahren bin. Ach, da war die Hölle los.
Und so verlässt Ralf den linken Weg. Heiratet, bekommt Kinder, fährt Taxi und veranstaltet einen Auto- und Computermarkt. Alles total egal. Er stellt fest, dass man auch auf der rechten Seite des Lebens gutes Geld verdienen kann. Und wahrscheinlich würde er das auch heute noch machen, wenn er nicht jemand wäre, dem es schwerfällt, jemandem einen Gefallen abzuschlagen. Wenn da nicht die Spielschulden gewesen wären und wenn nicht das schnelle, einfache Geld so laut nach ihm gerufen hätte. Damals, 1998, als dieser Kumpel von früher bei ihm auftauchte mit dem todsicheren Geschäft in der Tasche.
Servus. Das andere Seite, die vor Gerüst steht, ne?
Ja.
Die blaue Metall, nimmst du bitte. Aber das ist scheiße von dir, Leute. Nimmst du, ist das mein.
Aber jetzt verlangt erstmal die Gegenwart kurz unsere Aufmerksamkeit. Wir sind vor einem Lagerhaus in einem Vorort von Frankfurt vorgefahren. Durchs Fenster sehe ich, wie der ehrliche Verbrecher mit zwei Typen spricht. Kunden seiner Schwerverbrecherberatung möglicherweise, denke ich.
Andere Seite, blaue Metall.
Herr Schmidt.
Dann schleppt der ehrliche Verbrecher einen seltsamen Apparat aus Metall hinten auf den Laster, fährt zu seinem Mercedes vor der Metzgerei zurück, parkt den Laster. Ich schaffe es erneut, mir jedwede neugierige Frage über das Warum und Wieso zu verkneifen. Dann steige ich mit ihm wieder in den Büchsenöffner, wo er mir auf der Fahrt nach Dieburg von seinem Unglücksmonat im Dezember 1998 erzählt, als ein alter Kumpel von früher auf dem Computermarkt auftaucht.
Wie immer hat man, hat jeder Mensch Bekannte, hat Freunde. Und bei mir war es ein verkehrter Bekannter, ein verkehrter Freund. So. Hat ganz harmlos angefangen. Er fragt mich, was machst du, was hast du die letzten Jahre gemacht, die letzten 20 Jahre? Ich habe gesagt, ich bin Veranstalter, siehst du ja, Computerbörse und so weiter. Und es läuft ganz gut. Jetzt hat er probiert, natürlich sein Falschgeld, das waren 2 Millionen Dollar, über mich zu verbreiten, praktisch.
Also er hat Sie gefragt?
Hat mich gefragt, ob ich jemanden kenne, wo das gebrauchen kann, das Falschgeld. Ja.
Was haben Sie dann gesagt?
Nachdem ich ein halbes Jahr dann ihn abgedankt habe und habe gesagt, ich habe keinen Plan und so von Falschgeld, weil das nicht mein Produkt ist, habe ich echt ein halbes Jahr rumgemacht mit ihm, wo er an mir drangehungen hat, ein halbes Jahr, bis ich dann nachgegeben habe, nachdem ich es nicht mehr hören konnte.
Und dann haben Sie versucht, jemanden zu finden, der 2 Millionen Dollar Falschgeld gebrauchen kann?
Genau.
Und wie haben Sie das gemacht?
Ja, ganz primitiv, was jeder nicht machen darf. Ich habe einfach einen fremden Ausländer habe ich gefragt, ob er was gebrauchen kann.
Jemand, den Sie gar nicht kannten?
Ja. In meinem Fall war es ein Kioskbesitzer. Wie immer hat man,
wenn Ralf A. nicht diesen wildfremden türkischen Kioskbesitzer angehauen hätte, ob der nicht 2 Millionen falsche amerikanische Dollars gebrauchen kann. Wenn der Kioskbesitzer nicht zur Polizei gegangen wäre und wenn die Polizei Ralf A. und seinem Falschgeldfreund nicht einen V-Mann zur vermeintlichen Übergabe geschickt hätte, dann wäre es auch nicht zu der filmreifen Szene gekommen, in der Ralf A. von 13 Beamten des LKA Wiesbaden als vermeintlicher Boss eines Falschgeldrings hochgenommen wird.
Ich bin von der Straße weggeholt worden, vom LKA praktisch. Sturmhaube auf, wie so ein Schwerverbrecher. Da ging die Tür auf. Ich lag auf dem Boden, Sturmmaske auf und da war ich dann weg für die nächsten 5 Jahre.
Und wenn Ralf sich dann nicht geweigert hätte, seinen Kumpel hinzuhängen, wenn er nicht die Aussage verweigert hätte und er der Polizei erzählt hätte, dass der Freund von früher das Falschgeld gedruckt hat und er nur so eine Art Handlanger war, dann hätte der Richter vielleicht nicht dem Kumpel geglaubt, der ein volles Geständnis ablegt und Ralf als den großen Drahtzieher und Falschgelddrucker darstellt. So aber lautet das Urteil für Ralf A. 7,5 Jahre. Zunächst in der JVA Kassel und dann wegen guter Führung das halbe Jahr in der JVA Dieburg, ganz in der Nähe seiner Heimatstadt Offenbach.
Jetzt sind wir gerade schon hier, ne? Das ist jetzt die...
Das ist die JVA in Dieburg, ja.
Das ist eine große weiße Mauer, ich schätze mal so 5, 6, 7 Meter hoch, oben mit Stacheldraht. Und ist das hier der Haupteingang?
Nee, das ist der Seiteingang, ja. Hier links über der Pforte ist der offene Vollzug, das ist eine Abteilung.
Ja.
Da sind nur ausgewählte Straftäter, die auf Deutsch gesagt korrekt sind.
Kann man das sehen, wenn man von da vorne...
Wir steigen kurz aus und laufen rüber zu so einer Art Wartehäuschen. Der ehrliche Verbrecher raucht eine Zigarette.
Und Ihr Kollege ist der auch dann zur gleichen Zeit verurteilt worden? Wie viel hat der denn eigentlich gekriegt?
Der hat ein halbes Jahr weniger bekommen, weil er... angeblich mitgearbeitet hat und hat mich belastet praktisch. Hat mich zum Haupttäter gemacht. Und bei mir haben sie das negativ angerechnet, weil ich das nicht gesagt habe, was er gesagt hat.
Als ich den ehrlichen Verbrecher frage, warum er den Mund gehalten hat, sagt er:
Ja, weil ich bin normal ein fairer Mensch. Ich habe noch eine alte Ganoven-Ehre, das heißt.
Was sagt die?
Niemand reinzumachen oder so. Damit fährt man besser. Ich kann heute mit, sagen wir die Offenbacher Jungs, ich kann mit einem erhobenen Kopf da durch Offenbach gehen. Wenn du die Ehre verloren hast, gehst du nicht mehr durch erhobenen Kopf durch Offenbach, wo du überall angeguckt wirst. Ne? Als Sänger, 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 Sänger.
Es ist verrückt, dass ihn ausgerechnet seine Moral ins Gefängnis bringt, denke ich. Ausgerechnet die Persönlichkeitsanteile, die meisten Menschen als das Gute in ihm bezeichnen würden. Hätte er sein Wort gebrochen und seine Kumpel verpfiffen, hätte sich seine Strafe bestimmt wesentlich verkürzt. So aber ereilt ihn ein Schicksal, das viele ehrliche Verbrecher von Robin Hood bis Dix Henley leider oft ereilt. Einfach weil sie nicht skrupellos genug sind, um miese, amoralische, erfolgreiche Verbrecher zu werden. Was sie mir und anderen wiederum grundsympathisch erscheinen lässt. So wie Ralf A., der seinem Kumpel von damals nicht mehr was nachträgt.
Bin nicht nachtragend, ne? Hab das mit links weggesteckt, ist okay. Auf Deutsch gesagt, die linke Arschbacke. Hab dazugelernt, was man machen kann und was man nicht machen kann. Deswegen ist mein Motto auch Unhessen-Krimi: Vorbeugung, Aufklärung, Abschreckung.
Womit wir am Anfang der Geschichte wären und bei der Anzeige von der Schwerverbrecherberatung, die mich ursprünglich mal zu Ralf A. geführt hat. Er ist jetzt bereit, mir seine Firmenzentrale zu zeigen, sein Büro, das in einer Doppelhaushälfte mit Blick auf den Badesee von Rottgau untergebracht ist.
So, kommen Sie rein. Können Sie sich wie zu Hause.
Dankeschön.
Ralf führt mich durch Flur, Bad und Schlafzimmer mit einem Doppelbett, bei dem nur auf einer Seite eine Matratze liegt.
Freundin hat die Matratze mitgenommen. Da ist schon die eine. Aber ich schlafe meistens im Wohnzimmer.
Schlafen Sie auf der Couch?
Ja.
Und dann in sein Wohnzimmerbüro mit dem Computer. Auf dem Bildschirm flimmert das Logo seiner Verbrecherberatung, die er Hessen-Krimi getauft hat.
Ja, dafür habe ich ein Hessen-Krimi minus e.V., eingetragener Verein in Gründung, .de. Sagen wir, einer ist durchgedreht, weil er einen Lehmbuhler erwischt hat mit seiner Frau und hat ihn halt totgeschlagen praktisch. Ne? Es gibt auch so Leute. Ne?
Und als ich ihn gerade fragen will, wie es denn mit den Kunden aussieht, fängt er an, auf seinem Rechner eine Seite nach der anderen aufzurufen. Annoncen, Webseiten, Anzeigen, in denen er anbietet, Gartenabfälle kostenlos abzuholen, einen Hausmeister-Service, eine Schlagersängerin-Vermittlung, ein digitaler Automarkt im Netz.
Es sind alleine über 3000 Seiten, wo wir erstellt haben, an Webseiten, wo wir drin haben. Ne?
Ein Altmetall-Abholservice, der auch den Lastwagen und den seltsamen Stopp an der Lagerhalle erklärt. Der Clou aber ist der USB-Stick notarztdaten.de mit dem Rotkreuzaufdruck, der dem Notarzt bei einem Unfall wichtige Patientendaten liefert.
So, da kann der Notarzt kann dann anstatt im Portemonnaie nach der Zettelwirtschaft zu gucken, Medikamente kann man da eintragen lassen, wie viel Herzinfarkte man gehabt hat.
Und was kostet das dann?
So, und der kostet 49,90 €.
Mhm. Und hat das schon mal jemand bestellt?
Im Moment noch nicht, ne. Ich habe erstmal jetzt die ganze Werbung drin.
Und so ist das mit fast allen seinen Annoncen und Webseiten. Fast alle sind noch in der Vor-Business-Plan-Phase. Sie haben das Potenzial für den ganz großen Gewinn, existieren aber vorerst nur auf seiner Festplatte. Und der Mercedes 500 CLK Büchsenöffner?
Ne, ich habe kein Auto.
Sie fahren das Auto?
Mein Sohn hat ein Auto, wo ich fahren darf.
Ja.
Ich kann mir kein Auto leisten durch Hartz IV.
Verstehe.
Wahrscheinlich ist es unmöglich, denke ich, nach so einem langen Leben als ehrlicher Verbrecher, sich auf ein langweiliges Durchschnittsleben ohne die Chance auf das ganz große Geld umzustellen. Außerdem ist ein 60-jähriger Ex-Knacki wahrscheinlich kein Bestseller auf dem Arbeitsmarkt. Und so kommt es wahrscheinlich auch, dass der ehrliche Verbrecher weiter auf der Grenze zwischen Gut und Böse rumbalanciert. Nicht mehr auf der ganz linken Seite, eher in der Mitte mit sporadischen, leichten Tendenzen nach Mitte links. Schön finde ich, dass er auch in der letzten Hälfte seines Lebens jeden Tag in der Gewissheit verbringt, dass eine seiner Anzeigen oder Webseiten ihn morgen zum Millionär machen könnte. Aber als er mir im Laster auf dem Weg zum Bahnhof, als wir über die Liebe sprechen, sagt, dass er findet, dass wir beide gut zusammenpassen,
Es gibt Zuneigung, es gibt Sympathie, Aura, Zuneigung so.
Ja.
Wie jetzt wir zwei. Ich kann mir vorstellen, dass bei uns zwei was wachsen könnte.
Da habe ich schweren Herzens trotzdem Nein sagen müssen.
Du bist ja ein ehrlicher Verbrecher.
Ein ehrlicher Verbrecher, aber wo nicht jede Frau mit mir umgehen kann, eventuell. Ne? Ja. Ja, du bist verheiratet oder was?
Ich habe einen Freund.
Wie lange schon?
Oh, lange. Sechs, fast 7 Jahre.
Nicht jede Frau kann mit ihm umgehen, aber Martina Schulte, die jetzt geschafft. Offenbach, der ehrliche Verbrecher.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Wenn ich ins Kino gehe und solche Filme gucke wie Catch Me If You Can oder Mission Impossible oder Oceans 11 bis Oceans 13, dann passiert immer eine ganz besondere Sache. Ich bin ab einem gewissen Punkt auf der Seite des Ganoven und denke mir nur noch, hoffentlich schafft er es. Hoffentlich wird er nicht erwischt. So etwas gab es auch schon bei uns in real life, nämlich in den 90er Jahren. Man könnte das quasi den Dagobert-Effekt nennen. Denn auch bei uns war ein räuberischer Erpresser unterwegs, ein Kaufhauserpresser. Und der wurde nur so wahrgenommen als so ein gewiefter Kumpel. Und Wolfgang, du hast uns so die Chronik der Ereignisse kurz mitgebracht. 88 war das Startjahr.
Ja, der gewiefte Kumpel hieß Arno Funke oder heißt immer noch so. Der hat das KDW erpresst, indem er Bomben deponiert hat, die in der Nacht explodieren sollten. Ein Sprengsatz hat zum Glück versagt. Der zweite ist dann explodiert, hat einen riesen Sachschaden angerichtet, 250.000 Mark. Daraufhin hat KDW dann gesagt, okay, wir zahlen. Arno Funke hat sich ein paar sehr intelligente Dinge für die Geldübergabe ausgedacht. Dieses Geld sollte aus einem fahrenden S-Bahn-Zug geworfen werden, was dann auch passiert ist. 500.000 Mark. Und diese 500.000 Mark hat er tatsächlich gefunden, obwohl es dunkel war. Und er erst mal eine Zeit lang vergeblich gesucht hatte und schon auf dem Weg nach Hause war. Und dann kehrt er zurück und denkt, das kann doch wohl nicht sein. Und stolpert über das Paket und findet es. So, und als er dieses Päckchen tatsächlich findet, ist er aber nicht wirklich glücklich.
Als ich das Geld hatte, war ich erstaunt, dass ich es habe. Aber alles wurde überdeckt von einer enormen Angst, dass man eben entdeckt wird. Und wenn ich auf die Straße ging und ich Polizei sah, wurde mir doch immer jedes Mal recht mulmig, so besonders in der Anfangszeit. Im Laufe der Jahre hat es sich dann natürlich gegeben, aber es war also kein Hochgefühl.
500.000 Mark hört sich erstmal viel an. Arno Funke braucht dafür genau 4 Jahre. Er ist im Urlaub und achtet auch nicht so sehr aufs Geld. Und auf einmal ist die Kohle weg. 1992 ist das. Und er denkt sich, was jetzt einmal geklappt hat, das könnte ja vielleicht auch noch ein zweites Mal klappen. Und so startet die zweite Erpresserwelle. Diesmal ist Karstadt dran. Und Funke fordert jetzt 1 Million. Er denkt sich, vielleicht reicht das dann ein bisschen länger. Er deponiert wieder Bomben und jetzt bekommt er auch seinen Namen. Denn der Karstadt-Konzern soll nämlich eine Anzeige schalten, mit der er seine Bereitschaft kundtut. Und in dieser Anzeige soll stehen, Dagobert grüßt seine Neffen. Und weil jetzt in dieser Folge ganz, ganz viele von diesen Geldübergaben oder Forderungen eigentlich ins Leere laufen und die Polizei ihn verarscht mit Papierschnipseln und durch dieses viele Scheitern wird diese ganze Sache eigentlich zu dieser berühmten Geschichte, die wir jetzt heute kennen.
Genau, weil Dagobert denkt sich, diese Geldübergaben mit so einem Geldboten, der irgendwie Geld aus dem Fenster schmeißt, das ist irgendwie unsicher. Er denkt sich, das kann auch eine Maschine besser. Er konstruiert eine Geldabwurfmaschine. Das ist im Prinzip eine Ledertasche, an dem Elektromagneten hängen. Und diese Elektromagneten soll die Polizei an das Ende von einem bestimmten Zug kleben. Und er will dann diese Elektromagneten mit einer Funkfernsteuerung an einem bestimmten Ort, wo er dann steht in der Nähe, auslösen, sodass die vom Zug fallen, mitsamt der Tasche und dem Geld, und er greift dann zu und kann fliehen.
Klappt aber nicht.
Klappt nicht. Einmal funktioniert die Maschine nicht, dann kommt er zu spät zu einem Treffpunkt, dann bescheißt ihn die Polizei und hängt nur Papierschnipsel an diese Elektromagneten ran. Und so zündet er halt die nächsten Bomben und denkt sich halt, die Polizei nimmt ihn nicht ernst, dann muss er etwas härter vorgehen. Und diesmal zündet er auch Bomben während der Geschäftszeiten, wo wirklich dann auch Menschen gefährdet werden. Dagobert überlegt sich auch, dass vielleicht das mit dem Zug keine so gute Idee mehr ist, und er geht jetzt in die Kanalisation. Also er präpariert einen Gullideckel und da stellt er eine Streusalzkiste auf diesen Deckel drauf mit einem Loch im Boden. Und diesen Gullideckel hat er dann mit dünnem Beton wieder zugemacht. Und da in diese Kiste soll die Polizei das Geld hineinlegen.
Ich hatte da auch ein Mikrofon installiert, sodass ich hören konnte, was draußen los ist. Und während ich durch die Kanalisation kam und dann von unten an die Streusandkiste rangegangen bin. Dann hatte ich die ja geöffnet, sah das Paket, habe mit dem Schraubenzieher reingestochen und sah nur weißes Papier. Und habe es dann wieder zurückgelegt. Ich war natürlich ein bisschen enttäuscht. Bin dann wieder zurück und unterwegs dachte ich noch, kann das wirklich sein? Hast du dich vielleicht getäuscht irgendwie? Bin wieder hoch und habe dann nochmal reingeguckt, aber Tatsache, alles weiße Papier. Und später hatte ich in den Akten gelesen, dass die Polizei da einen Bewegungsmelder drin hatte und dass der Bewegungsmelder anschlug, die Polizei dorthin ging zur Kiste, dort niemanden sah und dann dachten, es wäre ein Fehlalarm.
Ja, und spätestens hier sind wir wirklich mitten im Hollywood-Streifen.
Genau. Also er hat sich noch ganz andere Dinge ausgedacht, bis hin zu einem U-Boot, das auf einem See versenken sollte und dann irgendwie mitten auf dem See bei einem Boot wieder auftauchen sollte, ist nicht zum Einsatz gekommen, hat nur später in seiner Werkstatt gefunden. Nein, er hat es probiert mit einer Lore, also so einem ferngesteuerten, selbstgebauten Schienenfahrzeug. Auch das geht schief, das Teil fährt erstmal ganz brav an, aber an der kritischen Stelle entgleist das Fahrzeug. Wenige Meter vor ihm und er traut sich nicht, dem Ganzen entgegenzulaufen, weil die Polizei schon dahinter ist. Und deswegen geht die Geldübergabe hier wieder schief. Was vielleicht hinzukommt, ist, dass er eben auch immer Glück hat und der Polizei entkommt. Also die Polizei wird in der Presse dann zunehmend als dämlich und unfähig dargestellt, weil sie ihn immer wieder entwischen lässt. Mal rutscht zum Beispiel ein Polizist auf nassen Blättern aus.
Das geht hinterher in die Pressegeschichte an als die Hundekot-Arie.
Oder bei einem Übergabeversuch war es so, dass ich das Fahrrad an einem Baum abgestellt hatte und hatte vorsorglich die Pedale schon so in die richtige Position gebracht, so dass, wenn das schnell gehen muss, ich sofort raufspringen kann aufs Fahrrad und gleich in die Pedale treten kann. Und das war dann wirklich die Zehntelsekunde, die mich dann letztendlich gerettet hat. Das war da, wo die Polizei mich fast erwischt hatte und der eine Polizist ja schon meinen Ärmel berührt hatte von meiner Jacke.
Ich habe ihn dann noch gefragt, ob es eine Sache gab, wo er irgendwie ganz besonders viel Schiss hatte, auf Deutsch gesagt, einen hohen Adrenalinspiegel hatte. Und da fiel ihm eigentlich die Sache mit dem Konradmarkt ein. Also er war natürlich ein Bastler, ein Tüftler, der ständig irgendwelche Klemmen, Löt, Zinn und was weiß ich und Zeitschaltuhren brauchte. Und einmal war er eben in so einem Elektromarkt, im Konradmarkt. Und die Polizei, die haben sich natürlich gedacht, okay, wir können ja mal hier im Umkreis von Berlin ein paar Elektromärkte beschatten. Auch er hatte das schon geahnt. Und dann kam es aber tatsächlich zum Showdown im Konrad.
Und da hat der Verkäufer sich dann eben ein bisschen falsch verhalten, dass bei mir gleich die Alarmglocken schrillten.
Was hat er denn gemacht?
Also einmal wusste ich, wo das Teil zu finden ist. Das war eine Zeitschaltuhr, eine sehr kleine Zeitschaltuhr. Und der hätte eigentlich nur ins Regal hinter sich greifen brauchen. Und er ist dann losgegangen, hat gesagt, er muss ins Lager schauen. Kam nach einer Weile wieder und legte mir dieses Teil auf den Tisch. Und fragte, soll ich Ihnen dazu noch was erklären? Das macht sonst kein Verkäufer da. Der ist froh, wenn er das hinlegt und der Kunde haut damit ab und fragt mich noch, ob er was erklären kann. Und als er das so sagte, ging so ein Zeigefinger so hoch. Die Hände waren auf den Tisch gelehnt. Er stützte sie ab und ein Zeigefinger ging so hoch. Und da schrillten bei mir alle Alarmglocken. Und da dachte ich, oh verdammt. Das sieht nicht gut aus. Und dann habe ich dann eben versucht, mich weiter unauffällig zu verhalten und habe in spiegelnden Flächen dann eben den Laden beobachtet. Und da die Polizeibeamten natürlich mich angeschaut haben und nicht die spiegelnden Flächen, konnten sie nicht sehen, dass ich sie beobachte. Ich hatte einen Moment abgewartet, wo er nicht zu mir schaut. Und dann war ich durch die Lagertür entwischt und bin hinten raus auf den Hof. Und da ging es dann über eine Mauer in einem Hof eines Wohnhauses. Dann eben durch verschiedene Höfe und dann kam ich dann auf der anderen Seite auf der Straße raus und hatte dann noch Glück. Da kam auch gerade eine Taxe, eine freie Taxe, wie im Kino. Das hat man ja sonst auch nicht. Und dann brauchte ich nur noch den Arm heben, einsteigen und losfahren.
Genau diese Geschichten, so eine Flucht aus einem Konradmarkt durch den Notausgang in letzter Sekunde vor der Polizei, das war das, was seinen Ruhm halt mitbegründet hat. Vielleicht aber auch noch eine andere Sache, weil Dagobert, und das glaube ich ihm auch, was er da im Interview erzählt hat, dem wäre nicht jedes Mittel recht gewesen. Also der hat sich nicht umsonst eine Kaufhauserpressung ausgesucht.
Das war für mich damals eben aber auch nur die einzige Möglichkeit, ein Kaufhaus zu erpressen, weil ich keine Bank hätte überfallen können. Also jetzt einer Person gegenübertreten und ihm die Pistole vor die Nase zu halten, das wäre mir jetzt nicht möglich gewesen. Und wenn das Geld gezahlt wird, dann bekommt keiner weniger Lohn. Und also keiner von denen, die dort arbeiten.
Wenn man sich das Ganze jetzt mal anguckt, dann kann man doch zu dem Schluss kommen, dass dieser Dagobert doch ein bisschen mehr als ein bisschen böse ist, oder?
Also das war kein Kavaliersdelikt. Er hat auch 9 Jahre Gefängnis dafür bekommen, 6 hat er davon abgesessen. Trotzdem finde ich ihn eigentlich nicht wirklich böse, in dem Sinne, dass er menschenverachtend oder gewalttätig, brutal vorgegangen wäre, sondern es war eigentlich sehr berechnend, natürlich sehr egoistisch, nur zum eigenen Vorteil. Der hat kein Sozialamt aufgemacht. Aber er ist ein ziemlich schlechter Mensch, aber nicht wirklich sehr böse.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ehrlich gesagt habe ich dieses Gerede über Autobahnraststätten nie richtig verstanden. Also warum ich mich da fürchten soll. Bis heute Mittag, 14 Uhr, da hat sich das geändert. Auslöser war die Geschichte von unserem Autoren Christian Rex. Er ist nachts überfallen worden, sein Geld futsch. Allerdings auch nicht mehr. Das, was ihm passiert ist, ist kein Einzelfall. Auch die Tatsache nicht, dass nur das Geld weg war. Christian ist das damals auf dem Weg nach Frankreich in den Urlaub passiert. Für uns hat er die Tour nochmal gemacht. Wieder nach Frankreich. Wieder auf den alten Rastplatz. Diesmal ohne Überfall, aber mit spannenden Geschichten über die Räuber, die dann doch nur das Geld mitnehmen.
Meine Geschichte beginnt vor 2 Jahren. Ich hatte Elternzeit, kurz nach der Geburt unseres Sohnes. Ich bin im Mai losgefahren mit dem Bus vor. Meine damalige Freundin und mein Sohn sind hinterher geflogen. Ich bin unterwegs gewesen mit Johanna, genau wie jetzt mit Johanna. Johanna ist mein alter VW-Bus, Baujahr 79. Wir fahren gerade auf die Autobahn. Beschleunigung ist immer ein bisschen mau. Wir fahren Tempo 70, Reisegeschwindigkeit ist Tempo 90. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich unterwegs auf der französischen Autobahn ausgeraubt würde. Ich hatte auf früheren Fahrten nach Frankreich schon öfter auf Raststätten auf der Autoroute in Frankreich von Leuten gehört, dass sie über Nacht ausgeraubt worden sind. Ich habe diese Geschichten nie ernst genommen. Ich habe mir das angehört und habe gedacht, ach Pa, sowas kann uns doch nicht passieren, sowas kann mir nicht passieren. Das ist Quatsch. Ich schlafe nach wie vor da, wo ich will. Ich suche mir einen Rastplatz, der möglichst abgelegen ist, möglichst ruhig ist. Und mir wird da einfach nichts passieren. So habe ich gedacht.
Und dann ist es doch passiert. Etwa 100 Kilometer südlich von Paris bei Orléans. Jetzt sitze ich wieder am Steuer. Es ist das erste Mal, seit ich ausgeraubt wurde, dass ich die Tour bis an die französische Atlantikküste mit Johanna fahre. 1250 Kilometer mit Höchstgeschwindigkeit 90. Die Strecke alleine, ohne Übernachtung zu schaffen, ist beinahe unmöglich. Die Fahrt zieht sich wie Kaugummi. Stundenlanges Windschattenfahren hinter LKW, Musik hören, nachdenken. Und es ist immer das Gleiche. Etwa bei Halbzeit geht es einfach nicht mehr. Auch dieses Mal schlägt die Müdigkeit bei Orléans zu. Ich fahre raus auf einen Air-Picknick. Es ist derselbe Rastplatz wie damals. So, jetzt bin ich auf dem Rastplatz angekommen, auf dem das vor 2 Jahren passiert ist. Air de Bellevue. Und hier ist nichts los. Man hört kaum noch die Autobahn. Und da sind tatsächlich ein Haufen Motorradfahrer, daneben ein holländischer Wohnwagen. Campingkocher, Leute hocken auf dem Boden, die haben sogar ein Zelt aufgebaut, haben die keine Angst. Hey guys.
Hi.
British?
Yes.
Yes. And you're dining?
Yes. We are.
Beans?
No.
Chili.
Chili, all right. And you're camping out here?
Just for tonight, yeah.
And you're not scared?
No.
Die Engländer rühren im Emailletopf ihr Chili an. Sie erzählen mir, dass sie auf dem Weg nach Spanien sind und über Nacht hier bleiben wollen. Ich berichte, warum ich hier bin und erzähle meine Geschichte vom Überfall. Angst, dass sie selbst über Nacht ausgeraubt werden, haben sie keine, obwohl sie ähnliche Geschichten gehört haben wie meine. Die Frau, die im Chili rührt, erzählt von 2 Freundinnen, die genau wie ich auf der französischen Autobahn ausgeraubt wurden, während sie in ihrem Bus geschlafen haben und sich am nächsten Tag gefragt haben, warum sie nichts gemerkt haben. Auch ihnen wurde hinterher berichtet, dass die Täter häufig Gas als Betäubungsmittel benutzen.
They wasn't quite sure why they didn't hear, but then they were told that they used gas, so they thought that was what must have happened.
Dann stecken sie mir, dass ich ihnen beim Kochen im Weg stehe, dass sie erschöpft sind von einem ganzen Tag auf der Bahn. Ich lasse die englische Motorradgänge Chili essen und fahre weiter. Jetzt will ich auch schlafen, aber nicht hier. So, Johanna, noch einmal ein kleines bisschen weiterfahren. Denn heute weiß ich es besser. Ich schlafe nicht mehr abseits im Wald, wo es ruhig ist, wo wenig Licht ist. Vielleicht sollte ich sogar ganz runter von der Autoroute, vielleicht einen Campingplatz aufsuchen. Aber dazu habe ich nach 12 Stunden Fahrt keine Lust mehr. Ich will direkt neben einer Tanke schlafen, wo es hell ist, mit Menschen um mich herum und vielleicht Überwachungskameras. Der nächste Rastplatz hat eine Tanke. Ich parke zwischen 3 Wohnmobilen, die zu sind. Die Leute schlafen schon. Wir stehen direkt unter Neonlampen. Es ist Mitternacht. Ich bin seit 12 Stunden unterwegs. Schlafenszeit. Johanna ist dicht gemacht. Es ist fast taghell hier drin, obwohl ich alle Vorhänge zu habe. Meine Wertsachen sind im Kleiderschrank neben mir. Und als Köder habe ich ein Scheinportemonnaie vorne hingelegt mit 20 Euro drin, wenn sie denn kommen und mich aufknacken. Gute Nacht, Johanna. Morgen geht's weiter. Trotz allem, was passiert ist, ich bin so erschöpft, dass ich schlafe wie ein Stein. Vor 2 Jahren, da bin ich noch viel später in der Nacht hier angekommen, war vollkommen fertig, hab mein Bettgestell ausgeklappt, mich hingelegt. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, fühlte ich mich irgendwie total weggetreten, total bräsig. Und habe das aber dann noch darauf geschoben, dass ich ja irgendwie am Abend vorher bis in die Nacht rein irgendwie ewig gefahren bin und total erschöpft war. Okay, habe ich gedacht, das kann ja sein. Habe mich dann irgendwie aus dem Bett geschält und dann habe ich gesehen, dass die Schiebetür offen steht. Ein Schlitz, 10 cm oder so. Und das kam mir natürlich komisch vor. Habe ich gedacht, mein Gott, musst du fertig gewesen sein gestern. Habe mir aber noch nichts gedacht. Bin erstmal ins Wäldchen, Pipi machen. Und als ich zurückkam, da habe ich die Schlösser gesehen. Dass meine Schlösser irgendwie, ja, mit dem Schraubenzieher, mit roher Gewalt einfach irgendwie aufgebrochen waren. Und dann sehe ich, dass mein Portemonnaie neben dem Computer so halb aufgeklappt liegt. Und dann greife ich das und sehe, die Karten sind rausgenommen worden. Wühl das natürlich durch wie bekloppt. Sehe, die sind noch da, aber die sind halt irgendwie anders da reingelegt worden und auch nicht in die Fächer wieder reingesteckt worden. Das Geld,
Was ich mit hatte, das Bargeld, war weg. Sie hätten alles nehmen können. Mein halbes Leben, Surfboards, Computer, das ganze Portemonnaie mit den Karten. Ich wäre nicht mehr weitergekommen. Sie haben es nicht getan. Sie haben mich und das, was ich vorhatte, verschont. Ich konnte damals weiterfahren, mit einem Denkzettel, einem blauen Auge. Was ich am komischsten fand an der ganzen Geschichte war, dass jemand hier bei mir nachts im Bus rumgefummelt hat, mich schlafend gesehen hat. Irgendwie wusste ich, würde nicht aufwachen. Und dann haben die vielleicht die Fotos gesehen von mir und von, wie ich mein Baby im Arm halte. Oder haben gesehen, Mensch, das ist irgendwie so ein Hippie-Bus, dem tun wir nichts zu leide. Oder ich weiß nicht, vielleicht hatten sie Mitleid. Und als ich diesen Gedanken hatte, da habe ich gedacht, okay, scheiß Gefühl, dass die bei mir im Bus waren. Scheiße, dass sie mir das Geld genommen haben. Aber ich fand, das war eine ehrliche Nummer. Diesmal geht alles gut.
Guten Morgen, Johanna. 7.44 Uhr.
Okay. Die Türen sind noch zu. Ich fühle mich auch gut. Und das Köder-Portemonnaie ist auch noch da mit dem Geld. Wow, bin ich ja froh. Und die anderen Camper sind schon weg. Ich ziehe mich an, putze die Zähne, mache Frühstück. Zwei Typen kommen vorbei, die meinen Bulli bewundern. Roman und Ronny, LKW-Fahrer aus dem Westerwald. Wir laufen rüber zu ihren Trucks und ich erzähle ihnen meine Geschichte.
Kennt ihr solche Geschichten auch als LKW-Fahrer? Ja? Hier?
Hier?
In diesem Land. In diesem Land.
Aber Belgien ist eigentlich noch schlimmer.
Für LKW-Fahrer, oder was?
Ja, für LKW-Fahrer. Roman und Ronny berichten, dass Trucker noch viel öfter überfallen werden als Leute, die mit Campingmobilen unterwegs sind, so wie ich.
Belgien, Antwerpen auf der Raststätte war ein Kollege am helllichten Tag, der war müde, Mittagspause, Gardinen zu, Stunde gepennt, wird wach, zieht die Gardine auf, war einer da die Tür am Knacken. Am helllichten Tag.
Okay, aber ohne Gas oder so?
Ohne Gas, ja.
Ja, ja. Aber ihr habt kann,
es gibt da Möglichkeiten. Ich kann dir gerade mal was zeigen, was wir hier haben zum Beispiel. Ja.
Macht die Tür auf zum LKW.
Diese Stahlbolzen, der geht in den Rahmen von der Tür rein. Hier nehmen wir sie irgendwo ein Loch.
Ja.
Der geht da rein, da kommen sie schon mal nicht so leicht rein. Ist nur ein Problem, okay. Weil normal macht. Warte mal, gerade Platz machen.
LKW neben uns fährt los.
Normalerweise gehen die hin, räumen dich aus und lassen dann eine Tür auf, da das Gas auch rauskommt.
So war es bei mir.
Ja.
Die Schiebetür stand offen.
Richtig. Du hast dann morgens so einen Schädel.
Ja,
ist
genau.
Jetzt nur die Frage, was ist, wenn du die ganze Nacht das Gas dann mitnimmst?
Ach, wenn sie die Tür nicht aufmachen.
Richtig, ja, aber wenn sie in dem Fall nicht aufkriegen.
Okay, also dann also aber...
Da ist ein zweischneidiges Schwert. Deswegen haben wir eigentlich immer die Fenster so einen Spalt auf. Dadurch kommen die nicht rein. Wegen den Windabweisern kommt normal auch kein Regen rein. Aber wie es dann wirklich ist mit Gas, gute Frage.
Aber ihr habt keine Gaswarner im LKW oder so?
Nee, weil bis die reagieren, bist du eh schon benebelt.
Ich meine, als Trucker hast du ja gar keine Wahl. Du musst ja irgendwann anhalten.
Richtig.
Und pennen. Aber diese Gasgeschichte, das ist schon bekannt. Also das
definitiv.
Ja.
Kommt oft vor, oder?
Ja.
Ja, wenn man sich gerade mit einigen unterhält, sind wir Lüftungsschlitz vorne rein, kriegst du gar nicht mit.
Die gehen sogar hin mit Nadeln durch die Türgummis durch, spritzen die dir Zeug rein, alles. Also das ist nichts Neues.
Vor allem das teilweise im Endeffekt für ein paar Mark.
Ja, ja, die nehmen also bei mir haben sie nur Bargeld genommen.
Ja, Telefon, sagen wir, Portemonnaie, je nachdem, Laptop, Fernseher etc. Es gibt nur welche, die wollen unbedingt nur Diesel haben.
Aber das ist dann noch die höfliche Variante. Die andere Variante ist nachts einfach flupp, Deckel off, raus mit der Brühe. Und da hast du das Problem, schließt den Tankdeckel ab, schlagen sie dir, wenn sie wollen, ein Loch in den Tank. Weil wenn die Brühe haben wollen, holen die sich die.
Ja, ja.
Bei uns in der Firma, wir haben 38 Autos und jede Woche knapp 2000 Liter, die geklaut werden. Jede Woche.
Bei der nächsten Autobahnpolizei halte ich an. Ich will wissen, ob das, was mir passiert ist, öfter vorkommt und ob dabei tatsächlich Betäubungsgas benutzt wird.
Man will mir zwar kein Interview geben, bestätigt mir aber, dass es auf französischen Rastplätzen, vor allem ab vom Schuss, immer wieder zu Überfällen durch organisierte Banden kommt, die tatsächlich durch Lüftungsöffnungen Gas in Wohnmobile und LKW einleiten. Was die Polizei dagegen tut, will ich wissen. Der Gendarme meint, man würde in der Saison verstärkt Streife fahren, aber man könne nicht auf jedem Rastplatz permanent Präsenz zeigen.
So, Johanna, noch mal kurz Öl checken. Klappe auf. Ah, das sieht doch eigentlich gut aus. Du bist ein super Mädchen. Fahren wir weiter.
Noch 600 Kilometer. Nochmal 10 Stunden ans Steuer. Aber zum Glück bin ich nicht mehr allein. Bis Bordeaux fahre ich zwischen Roman und Ronny im Windschatten. Nach insgesamt 30 Stunden komme ich auf einem Campingplatz an der französischen Atlantikküste an.
Ich bin jetzt da. Das Meer rauscht, die Grillen zirpen. Ich bin einfach froh, dass ich diese Wahnsinnsstrecke hinter mich gebracht habe. Und ich bin froh, dass mich die Autobahnpiraten dieses Mal verschont haben. Und irgendwie, auch jetzt noch, wenn ich zurückblicke, ich kann den Verbrechern nach wie vor nicht wirklich böse sein. Sie haben mir zwar Geld genommen, sie haben mir Angst eingejagt, sie waren bei mir im Bus, sie haben mich möglicherweise narkotisiert, aber sie haben mich meine Reise fortsetzen lassen. Das Einzige, was geblieben ist, sind zwei kaputte Schlösser. Die sind auch jetzt noch kaputt und das bleibt als Andenken.
Mit diesem schönen Grillenzirpen können wir uns sicher sein. Christian Rex hat es gut überstanden, die Autobahnfahrt nach Frankreich. Die Sendung heißt heute ein bisschen böse und ich finde es ein bisschen schade, dass wir heute ein Thema nicht drin haben aus redaktionstechnischen Gründen. Freecar. Wolfgang, was ist denn das?
Das Erschleichen von Fernmeldedienstleistungen, also das Manipulieren von Telefonleitungen. Das,
mit Tönen?
Mit Tönen, ja. Es gibt da die Geschichte eines Blinden, der heißt Joseph Carl Engrescher, der ist 49 in Richmond, Virginia geboren gewesen. Der gilt als einer der ersten Freaker. Der war blind von Geburt, hatte das absolute Gehör und der hat es geschafft, in den 60er Jahren sogar schon, mithilfe von Tönen, die er in die Telefonleitungen hineingeblasen hat, diese Telefonleitungen zu manipulieren.
Kannst du mal einen nachmachen?
Nee.
Aber es sind so Pfeiftöne auf jeden Fall. So.
Genau.
Ich meine, wenn so Frequenz-Tonwahl-Geräusche
genau.
Einfach.
So, das kann man sich wenn man so die richtigen weiß, dann kann man solche Vermittlungsstellen so manipulieren, dass man kostenlos Ferngespräche um die ganze Welt führen kann. Oder zu einer gewissen Zeit dann noch wichtiger, kostenlos mit seinem Modem im Telefonnetz bleiben und an Mailboxen hängen und eben dauer sozusagen verbunden zu sein mit dem Computer. Das war irgendwann mal sehr interessant, weil damals war es halt wahnsinnig teuer, mit einem Modem noch im Internet zu sein. Und deswegen hatten die mal so eine gewisse Konjunktur in den 80er und 90er.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ein bisschen böse, das ist der Titel unserer Sendung. Es geht um das Edle, das im Verderbten so schön kontrastreich zum Vorschein kommt. Und dazu haben wir noch eine Geschichte. Doch zuvor gibt's für euch eine Quizfrage. Wie viel Geld passt in eine Milchtüte? Könnt ihr jetzt einfach mal schätzen, vielleicht so 1000 Euro. Kommt natürlich auf die Scheingröße an, werdet ihr sagen. Aber mal angenommen, wir nehmen große Scheine. Wie viel passt da rein? Unser Autor Martin Krinner, der kennt einen, der 300.000 Euro in die Milchtüte reingequetscht hat. Er kennt ihn nicht persönlich, niemand kennt ihn. Aber die Geschichte, die kann er trotzdem erzählen.
23. Februar 2010. Im Bonner Lokalteil der Boulevardzeitung Express wird eine Sensation vermeldet. Die Schlagzeile:
Ehrlicher Bürger findet 250.000 Euro.
Etwas an dieser Meldung ist allerdings ungewöhnlich. Sie befindet sich nicht auf Seite 1 in riesigen Buchstaben, da wo solche Nachrichten normalerweise den Leser anspringen, sondern gut versteckt auf Seite 43. Und der Text, der darauf folgt, ist gerade mal 4 mickrige Zeilen lang.
Es liest sich wie ein Aprilscherz, aber Express erfuhr, dass ein Bonner durch Zufall 250.000 Euro in einem Päckchen gefunden haben soll. Express bleibt dran.
Der Grund dafür, dass das Blatt nur so wenige Worte verliert, ist, dass die Meldung eigentlich nicht für den normalen Expressleser gedacht ist, sondern eine Botschaft an einen einzigen Mann, einen Unbekannten.
Also wir haben ihn gerne Mr. X genannt, weil er halt sehr anonym blieb.
Er lief eigentlich unter gar keinem Namen. Er ist Mr. X, der Spender.
Mr. X, der Spender, ist ein Krimineller. Ein Steuersünder im ganz großen Stil. Wie viel er genau hinterzogen hat, das kann niemand sagen. Aber er selbst schätzt seine Steuerschuld auf 800.000 Euro. Zum Vergleich, ein deutscher Durchschnittsverdiener müsste gut 25 Jahre arbeiten, um so viel Geld auf einem Haufen zu sehen. Mr. X, der Spender, ist aber auch ein reumütiger Bürger, den die späte Einsicht gepackt hat. Der reinen Tisch machen und seine Schulden bezahlen wollte. Und das auf eine höchst originelle Art und Weise. Die Geschichte beginnt mit zwei Briefen. Einer davon ist an den Leiter des Finanzamtes Bonn-Innenstadt adressiert. Der schickt ihn aber sofort weiter an den Oberstaatsanwalt Fred Apostel.
Ja, zuerst geht durch den Kopf, da will ich einen auf den Arm nehmen. Wer macht das schon?
Der andere Brief geht an Marion Steger, die Chefin des Lokalteils beim Express.
Ich habe es erstmal nicht geglaubt. Es kann nicht stimmen, dass jemand auf so eine wirklich außergewöhnliche Art der Selbstanzeige zurückgreift.
In beiden Briefen bekennt Mr. X zunächst seine Sünden. Er schreibt von erfolgreichen Termingeschäften, die er vor vielen Jahren gemacht hat, von einer Menge Geld und guten Zinsen und von schwarzen Kassen, über die das alles gelaufen sei. Was die Empfänger der Briefe aber so stutzig macht, ist der zweite Teil. Eine Wegbeschreibung, die zum Geld führt, allerdings nur, wenn die Adressaten sich zusammentun. Mit der einen Wegbeschreibung führt Mr. X den Oberstaatsanwalt zu einer bestimmten Stelle am Rhein.
Fahren Sie von der Kennedy-Brücke aus am Bahnhöfchen vorbei, bis die Rheinaustraße von der Wolfsgasse gekreuzt wird. Hier biegen Sie links ab und gehen am Ende der Wolfsgasse die Verlängerung weiter bis an den Rhein.
Aber erst mit der zweiten Wegbeschreibung, die an Marion Steger gerichtet ist, findet man das genaue Versteck.
Gehen Sie dann ca. 50 Meter weiter nach rechts. Sie sehen dort auf einer runden, stählernen Uferbefestigung einen gelben Deckel. Dort wächst aus den Steinen eine grüne Pflanze. Unter dem Stein, der unter dieser grünen Pflanze liegt, befinden sich die 250.000 Euro.
Der Staatsanwalt ist neugierig, klar. Und der kleine Ausflug kostet ja auch nicht viel. Von seinem Büro aus kann er die Stelle am Rhein bequem zu Fuß erreichen.
Wir sind schon mit gemischten Gefühlen und aber auch interessiert, amüsiert, losmarschiert und haben gesagt, oh Gott, ist ja mal was anderes, lassen Sie mal gucken.
Es gibt aber noch einen zweiten Grund, die Sache ernst zu nehmen. Anfang 2010 wurde in allen großen Medien darüber berichtet, dass deutsche Behörden eine neue Steuersünder-CD kaufen wollen. 2006 hatte eine solche Sammlung mit Kontodaten aus Liechtenstein die Steuerfahnder auf die Spur von Klaus Zumwinkel geführt, den Chef der Deutschen Post AG. Kurz darauf saß der Manager auf der Anklagebank. Anfang 2010 wurde nun bekannt, dass eine weitere CD zum Verkauf stand, diesmal aus der Schweiz. Beamte aus Nordrhein-Westfalen hatten mehrere Wochen mit dem Whistleblower verhandelt. Für Schlagzeilen hatte das aber vor allem deshalb gesorgt, weil sogar innerhalb der Regierung in Berlin umstritten war, ob der Kauf überhaupt legal ist. 4 Wochen vor den Briefen von Mr. X fiel dann im Kabinett die Entscheidung, ja, wir wollen sie haben, die CD.
Man sieht hier am Rheinufer halt die Befestigung mit den großen Steinen. Das ist halt hier in der Nähe des Beuler Deiches. Hier ist es sehr schön grün, hier sind viele Wanderer, Hundebesitzer, die hier mit ihren Hunden langlaufen. Ein sehr idyllischer Ort, der auch gern zum Picknick genutzt wird. Also nette Gegend.
Kommen hier viele Leute vorbei?
Hier kommen eigentlich viele Leute vorbei und von daher vermute ich jetzt so, dass der Geldspender das abends gemacht hat, das Geld versteckt hat, immer zeitnah zu dem Termin, wo er wusste, die Staatsanwaltschaft, das Finanzamt und wir gehen auf die Suche, dass das also Geld da nur für ein paar Stunden gelegen hat, damit es dann auch nicht in unbefugte Hände dann kam, wie er dann meinte.
Also ich erinnere mich noch genau, als wir den ersten Gang gemacht haben. Man konnte dann auf der anderen Rheinseite die Beethovenhalle sehen. Ziemlich gut einzusehen, das Gelände. Und wir haben offensichtlich am falschen Pfeiler dort angefangen zu suchen. Und dann das Paket nicht sofort gefunden. Aber keine Blume war da, nicht. Und dann haben wir uns angeguckt, wir drei, die wir da waren, haben gedacht, da drüben steht jetzt jemand und filmt uns Deppen, wie wir hier rumlaufen, und lacht sich kaputt und bringt das dann irgendwie, wie ich Staatsanwaltschaft, Polizei und sonstiges an der Nase herumführe, versteckte Kamera oder sonst was. Jedenfalls in dem Moment haben wir nicht mehr ernsthaft dran geglaubt, dass es wirklich so ist. Wir haben gesagt, naja gut, jetzt gehen wir nochmal, jetzt gucken wir nochmal an dem anderen. Ja, und Sie können sich unsere Augen vorstellen, als wir dann das Paket so gefunden haben.
Der Schatz, auf den die Beamten stoßen, ist ein flaches Paket, umwickelt mit einer kompletten Rolle Klebeband, absolut wasserdicht. Darin sind zwei Stapel, 500 Scheine à 500 Euro, macht zusammen 250.000. Das ist aber noch nicht alles.
Er hat einen durchgerissenen 100-Euro-Schein dazugelegt.
Genauer gesagt, die Hälfte eines 100-Euro-Scheins, den er absichtlich unsauber geteilt hat. So, dass die Risskante nicht glatt ist, sondern gezackt. Die zweite Hälfte hat er behalten.
Und zwar besteht ja das Risiko, dass durch die Steuer-CDs, die auftauchen, er vielleicht irgendwann mal identifiziert wird. Und dann, damit wollte er dann hingehen und sagen, seht her, Leute, dieses Päckchen ist definitiv von mir, weil ich habe die andere Seite des Scheins und kann dadurch belegen, ich habe quasi meine Steuerschuld schon bezahlt.
Und noch etwas hat der Spender mit eingepackt. In einem Umschlag mit der Aufschrift Anzeigengeld findet Marion Steger nochmal 300 Euro. Der Spender möchte damit die Annonce bezahlen, die ihm bestätigt, dass sein Geld in den richtigen Händen gelandet ist.
Ehrlicher Bürger findet 250.000 Euro.
In den folgenden Wochen wiederholt sich dieses Spiel noch zweimal. Anfang März 2010 versteckt Mr. X die zweite Lieferung in einer Garage nahe einem belebten Ausflugslokal. Der Behälter ist diesmal eine Milchtüte, fettreduziert.
In dieser kleinen Milchtüte sind 300.000 Euro dann gewesen. Dass man das da reinkriegt, das war schon was Besonderes.
Das dritte und letzte Paket, nochmal 250.000, ist unter einem Stein an einem Fußgängerweg vergraben. Danach herrscht Funkstille. Alle Pakete, alle Scheine, alle Briefe, kurz alles, was Mr. X in seinen Händen hatte, wandert natürlich ins Labor. Die Polizei sucht nach Fingerabdrücken, nach DNA-Spuren, nach irgendetwas, das den Spender identifiziert. Aber
gar nichts. Überhaupt nicht. Alles wunderschön sauber. Tüte gereinigt. Von innen und außen. Also er hat aufgepasst, der Unbekannte. Oder sei es nochmal die Unbekannte, was ich nicht glaube.
Vom Täter also keine Spur. Es ist noch nicht mal klar, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, reich muss er sein. Sehr reich.
Das ist ein Unternehmer. Wenn man so viel quasi Steuern hinterzieht, muss ja auch der Gegenwert da gewesen sein. Und ich finde es bemerkenswert, dass der dann halt einen sehr fantasievollen Weg gewählt hat, um das Geld zurückzugeben. Man hätte das Geld ja auch problemlos zurückgeben können per Selbstanzeige. Ich glaube, hat das Geld bezahlt. Und aber diese fantasievolle Art spricht halt für ihn, macht ihn sehr interessant, aber er bleibt für mich einfach Mr. X.
Ein Jurist kann mit dieser fantasievollen Art natürlich weniger anfangen. Gültig ist so eine anonyme Selbstanzeige nämlich nicht. Dass Mr. X trotzdem diesen Weg gewählt hat, ist für den Staatsanwalt ein Indiz dafür, dass es ein Prominenter ist, der zwar gut auf 800.000 Euro verzichten kann, nicht aber auf seinen guten Ruf. Aber auch das ist natürlich reine Spekulation. Sicher ist für ihn dagegen, es ist ein Mensch mit Humor.
Es muss ihm wahrscheinlich selbst sehr viel Spaß gemacht haben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Der muss sich lange das überlegt haben und sich das einfallen zu lassen, diese Briefe so zu formulieren, dass man es findet, ist ja wie eine Schnitzeljagd. Aber auf der anderen Seite dann auch so sein Gewissen zu beruhigen, zu sagen, Mann, ich habe früher Geld hinterzogen, dass die ganzen Zinsen, die da anfallen, die ich hinterzogen habe, die will ich dann doch dem Staat zurückgeben. Ja, im Alter wird man vielleicht manchmal ein bisschen sentimental und sagt, also ich möchte, wenn ich irgendwo vor Herrgott trete, möchte ich wenigstens keine Steuerschulden an Füßen haben. Alles ist denkbar dabei.
Ich weiß nicht, ob Sie das als Staatsanwalt sagen dürfen, aber wenn er jetzt auftauchen würde, würde sagen, Herr Apostel, lassen Sie mal ein Bierchen zusammen trinken, dann erzähle ich Ihnen die Geschichte. Würden Sie es machen?
Wenn ich das Bier bezahlen dürfte, ja. Sonst nicht.
Ein bisschen böse hieß unsere Sendung heute und ein bisschen böse waren die Leute, die da drin waren. Wir haben jetzt gerade noch drüber gesprochen, über diese Merkwürdigkeit im deutschen Strafrecht. Also du klaust jemandem Geld, das ist böse, oder du haust jemandem richtig eins über die Mütze, das ist böse. Aber der Unterschied ist gar nicht so groß.
Wir haben ein bisschen so klassifiziert, nicht? Also sind die Leute jetzt nicht wirklich etwas besser als diejenigen, die jetzt Leute umbringen oder wirklich schlimme Dinge machen? Das Strafrecht macht da nicht so einen Unterschied. Wenn die Schadenssumme groß genug ist, also so mehrere Millionen oder so, dann ist es egal, ob man jemand jetzt was über die Rübe gezogen hat oder so viel Geld gestohlen hat. Man kommt ähnliche Zeiten ins Gefängnis.
Gerade bei diesem Milchtütensteuersünder, also dem sind ja wirklich die Herzen hier zugeflogen. Und da würde man wirklich sagen, ja komm, er hat doch ganz viel Kohle zurückgezahlt und das kann ja jetzt wirklich nicht so ein schlimmer Schnack sein eigentlich. Ne?
Ja, aber er müsste wahrscheinlich nicht direkt ins Gefängnis, weil es geht nur um 800.000, nicht eine Million. Das ist ja so die Grenze im Augenblick. Aber er würde wahrscheinlich auch eine sehr hohe Strafe bekommen.
Das war 100 mit Martina Schulte, die ihren ehrlichen Verbrecher in Offenbach getroffen hat, mit Christian Rex und den Rastplatzräubern mit Martin Krinner über den reuigen Steuersünder, der seine Kohle in Milchtüten eingeschnürt hat. Um die Website hat sich heute Vera Pache gekümmert, um die Technik Uwe Bräunig. Danke an dich, Wolfgang, für das ganze redaktionelle Drumherum. Ich bin Stefan Beuting und wünsche euch was.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ich habe mich mit der Frau Steger auch nochmal drüber unterhalten, wo denn das Geld von Mr. X inzwischen abgeblieben ist, diese 800.000 Euro.
Das ist angelegt vom Finanzamt auf einem Festkonto und soviel ich weiß, wird es auch erst der Staatskasse zugeführt, wenn die Identität des großzügigen Spenders offenbart ist.
Und das heißt also, das Geld liegt da jetzt anscheinend irgendwo rum und schimmelt vor sich hin. Und ich habe auch beim Finanzamt nochmal angerufen und wollte es von denen genauer wissen. Das Problem ist allerdings, der damalige Leiter ist inzwischen in Ruhestand gegangen. Ja, und die anderen wollten da irgendwie nicht mit mir drüber reden.
Jetzt, wo ich es geschafft habe, hier bis nach Südfrankreich auf den Campingplatz, gibt es eigentlich zwei Dinge, die mich total beschäftigt haben. Einmal die Arbeitsbedingungen hier, das ist echt ein bisschen bizarr gewesen, einen Radiobeitrag zu produzieren, ohne Strom zu haben, ohne wirklich Internet zu haben. Und ich habe den ganzen Tag an der Bar gesessen und 1000 Leute um mich rum, Swimmingpool daneben, Hüpfburg für Kinder, alle möglichen Sachen, Leute, die Bier trinken, sich amüsieren, im Urlaub sind. Und ich musste eigentlich die ganze Zeit mit dem Kopfhörer auf voll konzentriert sein und diesen Beitrag machen. Und die andere Geschichte, die mich total bewegt hat, war eigentlich das Zusammentreffen mit den beiden Truckern Ronny und Roman. Und mit denen habe ich mich wirklich angefreundet. Und das war toll. Das war so, für die zweite Hälfte der Fahrt hatte ich Freunde auf der Autobahn und habe mit denen zusammen angehalten, immer wenn die ihre Pausen machen mussten und so. Und das war einfach total nett. Das werde ich nicht vergessen.
Es gibt Zuneigung, es gibt Sympathie, Aura, Zuneigung so.
Ja.
Wie jetzt wir zwei.
Und als er dann gesagt hat, dass sich zwischen uns ja auch irgendwie noch was entwickeln kann, da habe ich fieberhaft überlegt, ne? Was sage ich denn jetzt, was sage ich denn jetzt? Und dann kam mir halt dieser Freund in den Kopf, 6 Jahre, 7 Jahre, nee, total lang sind wir zusammen. Und ja, ich glaube, da merkt man irgendwie nochmal, dass das mit mir und dem Verbrechen einfach nichts wird, weil die simpelste Lüge, die klingt aus meinem Mund irgendwie einfach total unglaubwürdig.
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.